Herr hat sich hingegeben für die Gemeinde. Ich hatte die Woche Probleme mit meinem Auge, hat wehgetan und der ganze Leib war beeinträchtigt. Und ich war erinnert an Verse aus dem Alten Testament, die möchte ich vorlesen. Da sagt der Herr ja auch, sein Volk, bildlich gesprochen, ist wie sein Augapfel. Es ist ihm so kostbar und das ist so empfindlich, das Auge. Gell? Wenn da irgendwas Kleines nur dran ist, der ganze Leib ist beeinträchtigt, so empfindlich, gell? So kostbar und so wertvoll ist dem Herrn die Gemeinde, gell? Sind dem Herrn wir. Und ich lese vor aus 5. Mose 32 ab Vers 7. Denk an die Tage der Vorzeit, gib Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater, er wird es dir kundtun. Deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob das Maß seines Erbteils. Er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und dann lese ich aus 1. Petrus 2, ab Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst kein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr keine Barmherzigkeit erlangt hattet, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt habt. Lobt den Herrn. Ja, dann noch aus Matthäus 5, ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten, wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Dummkopf, soll dem Synedrium verfallen sein. Wer aber sagt, gottloser Narr, soll der Gehenna des Feuers verfallen sein. Darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh erst und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bring deine Gabe da. Sei deinem Gegner schnell wieder wohlgesinnt, solange du mit ihm auf dem Wege bist. Lob den Herrn. Danke für die Gemeinde, Herr. Danke für alle Geschwister. Du hast dich für die Gemeinde gegeben. Sie ist dein Schatz, Herr Jesus. Sie ist dein Gegenüber. Danke, Herr, machst du uns gesund. Hier bereitest du uns zu, Herr, dass du wiederkommen kannst, Herr. Wir lassen gerne unser Altes sein. Danke für den neuen Menschen, Herr. Danke, wir können dich leben. Herr Jesus, wir loben dich.
Lied 348.
Meinen Geist, die Liebe muss nicht mehr entfallen. zwei Wochen am Ende der Versammlung hat jemand einen Vers vorgelesen und der kam immer wieder in meinen Sinn. Und jetzt haben wir in der Hausversammlung auch Psalm 14 gelesen und das möchte ich mal ein bisschen zusammenbringen. Und zwar, der Vers steht in Jesaja 14, Vers 32. Und was antwortet man den Boten der Nationen, dass der Herr Zion gegründet hat und dass die Elenden seines Volkes darin Zuflucht finden? Wunderbar. Der Herr hat Zion gegründet, nicht ein Mensch. Der Herr hat die Wohnung aufgerichtet, die Stiftshütte, und nicht ein Mensch. Es war er, der durch seinen Tod und seine Auferstehung die Gemeinde hervorgebracht hat. Und da war keiner, der ihm geholfen hat. In Psalm 14 heißt es, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug ist und nach Gott fragt. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also von Menschen her unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Er hat Zion gegründet, damals im Alten Bund. Er hat diesen Berg Zion erwählt. Dort zu wohnen, seinen Namen dort niederzulegen. Und dorthin sollen alle Stämme seines Volkes kommen und ihm die Ehre geben, ihn dort gemeinsam anbeten. Und heute hat der Herr in unserem Zeitalter, seit der Auferstehung des Herrn, hat der Herr die Gemeinde gegründet. Durch sein Leben, durch den Geist hervorgebracht. Und er hat uns dafür gerettet, erlöst, uns erlöst von unseren Sünden und uns sein Leben gegeben. Amen. Und die Elenden können kommen. Die Elenden, ja, wunderbar. Die, die nichts haben, die Armen, die Bedürftigen und dürfen empfangen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Gell, was haben wir jetzt schon alles empfangen? Ewiges Leben durch seinen Geist und Vergebung in seinem Blut, Versöhnung mit so vielen Menschen, mit Gott, Barmherzigkeit, Erbarmen, alles, was, ja, was uns vielleicht fremd war oder nur begrenzt da war, in ihm. Wir haben einen Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Ein Gott aller Gnade. Wunderbar. Und dann noch im Psalm 14 kam noch dazu, den Herrn, also in Vers 4, ja, da heißt es, will denn das keiner der Übeltäter begreifen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, aber den Herrn rufen sie nicht an. Wir haben den Namen des Herrn, wunderbar. Wir können ihn anrufen. Wir nähren uns von ihm. Wir ernähren uns nicht von Erwartungen an Menschen oder dass wir irgendwelche Anforderungen erfüllt sehen wollen, sondern wir rufen den Herrn an, der uns gemeinsam erretten kann. Und dann gibt es noch ein weiteres, denn der Herr ist seine Zuversicht. Ja, wir haben unsere Zuversicht in den Herrn gesetzt. Deswegen können wir ihm alles bringen. Alle Sorgen, alle Anliegen, alle Nöte, alles, was uns begegnen wird, auch unser Herz ihm geben, das manchmal so rebellisch ist, ja, dass der Herr seine Gemeinde bekommt. Dass wir von Herzen auch zusammengefügt werden durch seinen Geist, durch sein Leben. Und da können wir auch dem Herrn ganz unsere Zuversicht schenken. Und in Vers 7 heißt es, ach, dass die Rettung aus Zion über Israel käme und der Herr sein gefangenes Volk erlöste. Ja, ich möchte noch mehr erlöst werden, noch mehr gerettet werden. Ja, nicht nur erlöst von meinen Sünden, sondern auch erlöst von meinem Selbst, von meinem Ich. Und ihm einfach folgen, immer wieder neu das Herz geben, dass Errettung aus Zion käme. Ja, wenn der Herr mich mehr erretten kann, dann kommt auch Errettung aus Zion. Durch die Glieder seines Leibes, durch uns, gell, die er Tag für Tag uns umgibt und uns nährt und auch versorgt und auch erzieht und zurechtbringt und auch mal richtet, zu unserer Errettung, zu unserem Heil. Wenn wir das zulassen, dieses Behandeln des Geistes in uns, des Herrn, dann kommt auch Errettung aus Zion. Das heißt ja auch in 1. Petrus 4, Vers 17. Denn es ist Zeit, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Und wenn zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte nur mit Schwierigkeiten gerettet wird, aber er wird gerettet, lobe den Herrn, nur mit Schwierigkeiten, okay, aber der Punkt ist, dass er doch gerettet wird. Irgendwie schafft es der Herr doch. Ja, manchmal denke ich auch, ach, wie soll das jetzt werden? Und dann aber die Zuversicht auf den Herrn setzen, und irgendwie schafft es der Herr doch, zwar mit Schwierigkeiten, aber doch, dass ich mehr Rettung von ihm erfahre, ihn als meinen Rettergott mehr schätze und mehr meine Zuversicht auf ihn richten kann. Deshalb sollen auch die nach Gottes Willen leiden, ihre Seelen im Gutes tun, einem treuen Schöpfer anbefehlen. Amen.
Wir hatten gestern in der Jugendversammlung, also wir lesen gerade den Jakobusbrief, und gestern war so das Thema eigentlich die Weisheit von oben, und da war ich irgendwie erinnert an den König Salomo, weil Beginn von seinem Königtum irgendwie erinnert und auch berührt, nämlich in 2. Chronik 1, Vers 7 bis 12. Ich lese einfach mal vor. In jener Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte zu Gott, du selbst hast ja an meinem Vater David große Gnade erwiesen und du hast mich zum König gemacht an seiner Stelle. Und nun, Herr Gott, möge sich dein Wort an meinem Vater David als zuverlässig erweisen, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das zahlreich ist wie der Staub der Erde. Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und eingehen kann, denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil dir dies am Herzen lag und du nicht gebeten hast um Reichtum, Güter und Ehre oder um das Leben derer, die dich hassen, und weil du auch nicht um viele Tage gebeten, sondern um Weisheit und Erkenntnis für dich gebeten hast, damit du mein Volk richten kannst, über das ich dich zum König gemacht habe, so sind dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Und Reichtum und Güter und auch Ehre will ich dir geben, wie sie die Könige, die vor dir gewesen sind, nicht gehabt haben und wie sie nach dir keiner haben wird. Und was mich halt an dem Ganzen auch berührt irgendwie, da ist auch so ein bisschen, für mich kommt da so raus, dass halt auch dieser Schlüssel, wie man an diese Weisheit von oben kommen kann, die Haltung von Salomo, die finde ich halt irgendwie sehr kostbar in diesen Versen. Er hat so eine demütige Haltung und er glaubt nicht, nur weil er jetzt König geworden ist, dass er jetzt alles im Prinzip einfach tun kann und dass er selber weiß, was gut und was recht ist und was weise ist, sondern er bittet den Herrn in aller Demut darum, dass er ihm Weisheit gibt. Und das ist irgendwie schon mal dieser kostbare erste Schritt, um diese Weisheit zu erlangen, dass man überhaupt erkennt, dass man den Herrn braucht und dass man den Herrn auch fürchtet. Das steht ja auch in hier Sprüche 1, Vers 7 steht ja auch, Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das finde ich halt, das ist so ein starker Schlüssel irgendwie, dass man demütig ist und den Herrn fürchtet. Und was mich auch anspricht, sind dann die Verse selber, auch Jakobus 3, 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige aus dem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Hader in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Diese Weisheit kommt nicht von oben herab, sondern ist irdisch, seelisch und dämonisch. Denn wo Neid und Hader sind, da ist Unordnung und jedes wertlose Tun. Aber die Weisheit von oben ist zum ersten rein, dann friedsam, großmütig, fügsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt, und die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden von denen, die Frieden stiften. Und was da auskam, war halt auch dieser Unterschied zwischen dieser menschlichen Weisheit und der göttlichen Weisheit, die gegenübergestellt. Und irgendwie diese menschliche Weisheit in der Welt, da geht es halt einfach darum, dass das Gegenüber, sage ich mal, niedergeredet wird und dass man halt dass man sich halt mit seinem Standpunkt einfach durchsetzt. Ich finde es halt irgendwie kostbar, die Weisheit, die der Herr gibt, dass die eben rein, friedsam, großmütig und all diese guten Eigenschaften enthält und kam da auch für uns so raus, dass es auch einfach Weisheit vom Herrn ist, wenn man nicht versucht, unbedingt Recht zu behalten. Vielleicht hat man Recht, vielleicht auch nicht, aber dass es halt nicht wichtig ist und dass am Ende der Friede so viel wichtiger ist, so wie es in Vers 18 ist, und die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden von denen, die Frieden stiften. Das finde ich irgendwie so stark.
Ich bin in meiner persönlichen Bibellese gerade in 2. Könige und mich hat da was angesprochen. Das kennt ihr sicher alle, diese Geschichte. Da ist der Elisa in Samaria und dann kommen plötzlich die Syrer und sie sind umstellt. Ich lese 2. Könige 6, 16 und 17. Da fragt der Knabe oder Diener den Elisa, was sollen wir tun? Und dann antwortete er, fürchte dich nicht, denn mehr sind die, die bei uns, als die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, tu doch seine Augen auf, dass er sehe. Da tat der Herr die Augen des Knaben auf und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa her. Ja, das hat mich angesprochen, dass wir sehen müssen. Ja, wir gucken so schnell auf die Umstände. Ich merke es bei mir. So schnell ärgert man sich. Aber der Herr muss unsere Augen auftun. Auch für die Reichtümer, für alles, was er uns geschenkt hat. Und alles, auch die ganze Weltsituation, ist in seiner Hand natürlich. Ein Kapitel vorher, da kommt der Naaman, also 2. Könige 5, der aussätzige syrische Heeroberste, der General, kommt. Es steht von ihm in Kapitel 5, Vers 1, dass er ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen war. Und er war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und es ist doch erstaunlich zu sehen, alles, was du in der Welt erreichen kannst, kann dich vor dem Herrn nicht gerecht machen. Du kannst ein Held sein vor deinem Herrn, vor deinem Chef. Es wird dich nicht von deinem Aussatz, von der sündigen Natur befreien können. Und er kommt mit viel Geld, ja, mit Gold und Kleidung und Silber und alles und möchte sich diese Heilung erkaufen. Aber dann kommt der Elisa nicht mal hinaus zu ihm aus dem Haus, sondern schickt nur zu ihm und lässt ihm sagen, das ist 2. Könige 5, Vers 10. Und Elisa sandte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder werden und du wirst rein sein. Und dann wird der Naaman zornig und sagt, siehe, ich hatte gedacht, er wird gewiss zu mir hinauskommen und herzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen heilen. Und dann sagt er, sind nicht Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Ja, er hatte viele Vorstellungen und dachte, weil er so eine hohe Stellung hat in der Welt, deshalb muss da Elisa etwas Besonderes tun. Aber ja, auch für uns gilt das Wort des Herrn. Er schickt einfach nur das Wort. Geh und bade dich. Und es ist, sagt ja auch Korinther, Torheit in den Augen der Welt, das Kreuz. Ja. Geh dich 7-mal im Jordan baden. Die Welt hat vielleicht Methoden, wie man sich verbessern kann. Vieles, was vielleicht schöner und klüger aussieht, aber der Weg des Herrn ist das Kreuz. Und das heilt uns. Seine Diener sagen ihm, jetzt bist du schon so weit gereist, jetzt versuch's doch mal. Und dann badet er sich im Jordan 7-mal und er wird gesund. Und er sagt dann, Vers 15, er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und sprach, sieh doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur in Israel. Lob den Herrn. Ja, und diesen Gott haben wir auch. Er ist es, der uns errettet hat, der uns erlöst hat. Wie der Elisa zu dem Knaben sagt, er sprach, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, kommt über 100 Male in der Bibel vor. Der Herr sagt es öfters zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht. Und immer wieder. Das ist doch so gut. Wir haben diesen Gott, der über allem ist. Und er hat uns erlöst. Und er sagt zu uns, fürchte dich nicht. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du uns wirklich reinmachen kannst. Öffne unsere Augen auch noch mehr zu sehen, was du uns geschenkt hast. Herr, und wir loben dich. Danke, du hast uns in dein Haus gebracht. Wir bekennen dir, es ist kein Gott außer dir. Amen.
Lied 622.
Dir neu. Für die Gemeinde, deine Braut, ihr bist du ewig treu. Ja, danke, Herr, für die Gemeinde, die du erwählt hast, die du baust. Ja, nimm jeden von uns für diesen Bau, Herr. Ja, Herr, wir weihen uns dir neu. Für die Gemeinde, deine Braut, weil du ihr ewig treu bist.
Ja, dann lesen noch die Verse 1. Petrus 4, 12 bis 19.
Wir beten, Herr, rede zu uns, leite uns weiter in deinem Willen, Herr, dass wir ihn kennen, dass wir auch befestigt sind in deinem Willen. Ja, es ist schön, dass wir immer noch im 1. Petrus sind und es ist auch schön, dass wir Stück für Stück die Verse durchgehen, ohne was auszulassen. Vielleicht gibt es so ein leichtes Bedürfnis, wenn der Abschnitt über das Leiden kommt, einen Sprung zu machen. Aber ich denke, der Herr zeigt uns immer mehr, dass das alles mit dazugehört. Wir waren ja letztes Wochenende mit ein paar jungen Leuten bei den Geschwistern in der Schweiz. Die hatten ein Jugendwochenende und da haben wir nochmal über den Willen Gottes gesprochen. Und es war sehr schön. Die Geschwister hatten nochmal ein paar, sage ich mal, Details rausgegriffen, was den Willen Gottes anbelangt. Und auch, ja, schon angefangen, der Wille Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Wille Gottes steht, gell? Gott will, egal zu welcher Zeit wir leben, wo wir sind, es ist immer der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Solange wir hier sind auf dieser Erde, gilt dieser Wille. Bruder hat es auch schön ausgearbeitet, wie unser Gebet so nötig ist, damit der Wille des Herrn geschieht. Und wie wir auch für die Menschen beten können, die uns vielleicht nicht so schmecken. Es war auch der Aspekt, beten für unsere Feinde oder beten für die Obrigkeit. Der Bruder sagt, ja, wer ist denn die Obrigkeit? Ja, wer ist die Obrigkeit? Jemand sagte, der Präsident. Ja, genau, wir können auch für die Politiker beten, für die höchsten Politiker. Aber es wurde dann auch runtergebrochen auf ein sehr praktisches Level, sage ich mal, auch auf die Lehrer, auf die Eltern. Ja, da wird es noch praktischer für sie zu beten. Man ärgert sich ja manchmal über Lehrer oder über Vorgesetzte. Aber es ist gut, wenn wir beten. Wir beten können, weil wir wissen, dass es der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, das ist der ausgesprochene Wille Gottes. Jetzt sind wir beim Leiden. Ist das Leiden eigentlich auch der Wille Gottes? Kann man sagen, Gott will, dass wir alle leiden? Petrus sagt es ein bisschen differenzierter, gell? Ich möchte die Verse von Kapitel 3, 14 bis 17 mal lesen. Doch selbst wenn ihr um Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr gesegnet und fürchtet ihr Drohen nicht. Lasst euch auch nicht in Unruhe bringen.
sondern heiligt Christus als den Herrn in euren Herzen und seid stets bereit zu einer Verteidigung vor jedem, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung in euch, aber mit Sanftmut und Furcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus schmähen, in dem zu Schanden werden, worin sie euch verleumden. Denn es ist besser, für Gutes tun zu leiden, wenn der Wille Gottes es will, als für Übles tun. Ich finde dieses Wort hier, wenn der Wille Gottes es will. Ja, hier müssen wir den Herrn kennen, gell? Natürlich auch, wenn wir das Wort reden, wenn wir für Menschen beten. Aber hier ganz besonders, weil hier der Wille Gottes, ja, sagt hier, wenn es der Wille Gottes will, dann müssen wir auch leiden. Das heißt, das Leiden ist nicht zufällig. Das Leiden ist nicht, weil halt dies oder jenes so ist, leiden wir, sondern wenn es Gottes Wille ist. Das ist doch sehr kostbar, das zu sehen, dass Gott uns ganz präzise in seinem Willen leitet und wir ihn darin auch kennen können, ihn suchen können und sein Sprechen auch in dieser Situation suchen können, ihn fragen können, Herr, ist es dein Wille? Und auf der anderen Seite wissen wir auch und sehen wir auch, dass sein Wille gut ist. Ja, das Leiden ist gut für die Menschen. Warum ist es gut? Ja, es ist ja Leiden, das sagt ja auch die Feuerglut. Gell? Wie kann Feuerglut gut sein? Wir versuchen doch als moderne Menschen immer eher die schwierigen Dinge loszubekommen, uns Wege zu finden, möglichst es zu vermeiden. Aber es ist doch nötig. Und ein Aspekt, warum es gut ist, ist, weil es sind die Leiden Christi. Ja, das betont 1. Petrus auch, Kapitel 2, Vers 19 und folgende. Das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen Gott gegenüber Betrübnis erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das Leiden ist vielleicht nicht immer zu Unrecht, aber es ist auch ein Aspekt des Leidens, gell? Um des Gewissens willen Unrecht leiden. Was ist das für ein Ruhm, wenn ihr sündigt und geschlagen werdet und es erduldet? Aber wenn ihr Gutes tut und leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Also Leiden ist Gnade. Schon das zweite Mal hier in diesen Versen. Ja? Leiden heißt immer auch, dass wenn wir zum Herrn kommen, wenn wir an ihm festhalten, dass wir seine reiche Versorgung erfahren. Und dass wir sie noch tiefer erfahren, als wenn wir einfach so zum Herrn kommen. Wenn wir in Leiden zum Herrn kommen, gibt es umso mehr Gnade. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollt. Also es ist das Leiden Christi. Es ist ein Grund, warum es ein gutes Leiden ist, weil wir teilhaben an dem Leiden Christi, weil er schon zuerst gelitten hat, weil er es eigentlich schon getragen hat und wir jetzt nur noch mit hineinkommen. Er hat keine Sünde getan, Vers 22, noch wurde Betrug in seinem Munde gefunden, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt, sondern alles dem anheimstellte, der gerecht richtet. Welch ein Mensch. Als er gescholten wurde, gab es einen Grund, den Herrn zu schelten? Ich würde sagen, nein. Es hätte vielleicht viel Grund gegeben, wieder zu schelten, aber der hat es nicht getan. Er hat nicht gedroht, als er litt. Er hätte viel vielleicht auch drohen können. Er hätte die Engel bestellen können, Gewalt androhen können, aber er drohte nicht, als er litt. sondern er hat alles dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Das zeigt auch, die Leiden sind eine Gelegenheit, alles unserem lebendigen Gott anheimzustellen, uns ganz auf ihn zu werfen, ihm die Dinge zu geben und zu sehen, was der Herr tut, wie der Herr uns hindurchführt, manchmal auf wundersame plötzlich herausrettet, manchmal aber auch einfach hindurchführt. Und dann sagt Petrus noch etwas, das ist ganz am Anfang Kapitel 1, Vers 11 von den Propheten, die haben geforscht, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen deutete, der zuvor die Leiden Christi und die Herrlichkeiten danach bezeugte. Das ist schon ein starkes Wort, gell? Die Leiden des Herrn, die führen zu Herrlichkeit. Und hier ist sogar dieses Wort Herrlichkeit in der Mehrzahl, gell? Da kommen Herrlichkeiten danach. Wo gibt's das? Ist nicht Herrlichkeit schon wunderbar? Wenn noch Herrlichkeiten danach gekommen sind, es ist doch herrlich. Aber es geht durch das Leiden. So Leiden und Herrlichkeit hängt zusammen. Die Herrlichkeit, die er in seiner Gemeinde hervorbringen will, die hängt immer auch mit dem Leiden zusammen. Und wir schauen ja immer auch wieder ein bisschen zurück auf das, was Petrus mit dem Herrn erlebt hat. Und Petrus hat ja in Matthäus 16 diese wunderbare Offenbarung bekommen, gell, dass der Herr der Christus ist. Und der Herr hat ihm auch gezeigt, dass er seine Gemeinde bauen will. Wunderbar. Wer hat solch eine Offenbarung gesehen? Und am liebsten würde man, wie soll ich sagen, den Haken dran machen, sagen, jetzt, das war doch wunderbar. Was braucht man noch mehr? Christus und die Gemeinde gesehen. Und wir sollen auch alle dafür beten, Herr, zeige mir Christus und die Gemeinde. Zeige mir es neu. Zeige es denen, die ich kenne. Zeig es meinen Kindern. Zeig es meinen Verwandten. Zeige ihnen Christus und die Gemeinde. Wunderbar. Und dann zeigt der Herr gleich in der Folge, dass er leiden muss. Die Leiden, die kommen mit dazu. Es ist fast so, als ob der Herr zeigen will, der Weg, den er geht, um seine Gemeinde zu bauen, der geht durch Leiden. Kapitel 16, was sagt der Vers 21? Von da an begann Jesus Christus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten viel leiden und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das war die Folge der Offenbarung, oder damit ging es weiter. Was hat Petrus gesagt? Der Petrus, der uns hier den Brief hinterlassen hat, Petrus nahm ihn beiseite, begann ihm Vorhaltungen zu machen und sagte, Gott sei dir barmherzig, Herr, das soll dir auf keinen Fall geschehen. Er hatte damals noch keinen Sinn für die Leiden. Gell? Er hat gesagt, Herr, bloß nicht. Er wollte ihn davon bewahren. Das ist die menschliche Reaktion, gell? Sich davon zu bewahren. Aber der Herr sieht es nicht so positiv. Gell? Wir sehen, wie es weitergeht. Der Herr ermahnt ihn streng, weist ihn zurecht, zeigt sogar, dass es vom Bösen ist, vom Satan, und spricht weiter darüber, über das Kreuz zu tragen. Vers 26, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt oder sein Seelenleben einbüßt? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld für sein Seelenleben geben? Der Weg geht durch die Leiden hindurch. Es ist nötig. Und sogar die Welt sagt das, gell? Die Welt sagt, dass Menschen erst bereit sind zur Veränderung, wenn es ihnen schlecht geht. Es ist natürlich der Weg der Welt, nicht unser Weg. Aber unsere Seele braucht es offensichtlich doch, wenn es schon die Welt erkannt hat, dass die Bedrängnis nötig ist, um verändert zu werden. Dann wollen wir es uns auch gefallen lassen. dass der Weg, den der Herr mit uns geht, auch durch Leiden geht. Aber dass es am Ende dazu dient und nützt, dass er mit uns weitergeht, dass er unsere Seele retten kann. Das ist ein großes Thema von 1. Petrusbrief. Das Ziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seele. So jede einzelne Seele braucht diese Einschränkungen auch, braucht diese Leiden, damit sie gerettet wird, damit die Rettung des Herrn Stück für Stück in uns hineingewirkt werden kann. Und was hier aber auch schön ist, was Petrus zeigt, es ist nicht nur was Individuelles. Was sagt er? Vers 16 spricht er noch davon, wenn jemand leidet als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Also darin können wir auch ihn verherrlichen, auch als Einzelne, auch in unseren Situationen, als jeder, als ein Christ. Aber dann Vers 17 sagt er, es ist Zeit, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Also hier kommt er auf das Haus wieder zu sprechen. Vielleicht hat er sich auch erinnert an diese Begebenheit in Matthäus 16, wo der Aufbau der Gemeinde und das Leiden so eng beieinander liegt. Und hier ist es auch wieder beieinander. Das Haus, am Haus Gottes fängt sein Gericht an. Also hier ist der Herr am Wirken. Er will eine Gemeinde, die herrlich ist, aber gleichzeitig ist es auch eine Gemeinde, ja, die der Herr hindurchführt durch verschiedene Situationen, durch die Leiden auch, und es kommt Herrlichkeit hervor. Es ist eine Herrlichkeit, die erkauft ist, einerseits vom Herrn, aber auch erkauft ist, weil wir den Preis bezahlt haben, weil wir Gold gewonnen haben, was mit Feuer durchläutert ist. Gold, was am Ende ja die Herrlichkeit auch des neuen Jerusalems ausmacht, aber was schon heute in der Gemeinde Herrlichkeit wirkt. Es ist wunderbar, das zu sehen. Der Herr möge uns doch immer wieder auch die Augen öffnen, dass wir in allen Dingen sehen, der Herr will seine Gemeinde bauen. Vielleicht sind wir manchmal enttäuscht und denken, ja, ist es das wirklich, wenn es so schwierig ist? Oder warum kommt hier eins nach dem anderen? Ist der Herr noch für uns? Liebt er uns noch? Also ich würde sagen, im Licht dieser Verse müssen wir sagen, der Herr ist mittendrin. Der Herr baut. Der Herr ist am Wirken. Er will uns leiten. Und in Hebräer 12 spricht er auch davon, gell? Dass diese Situationen nötig sind. Vers 3 von Hebräer 12. Denkt an den, der von den Sündern ein solches Widersprechen gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und in euren Seelen verzagt. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in dem Kampf gegen die Sünde und habt die Ermahnung ganz vergessen, die zu euch redet, als zu Söhnen. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er straft einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Ja, es ist nötig, gezüchtigt zu werden. Es ist nötig, für Kinder auch gezüchtigt zu werden. Wir sind natürlich in den modernen Zeiten, sollen die Kinder nicht mehr geschlagen werden, und das ist die eine Seite. Aber doch brauchen die modernen Kinder auch ihre Grenzen. Und es tut ihnen gut, Grenzen zu bekommen, weil sie dadurch lernen. Und es tut auch uns gut, Grenzen gesetzt zu bekommen. Der Herr uns Grenzen setzt. Was denken wir manchmal? Ja, ist die Grenze, ist es denn nötig? Wir hätten gern mehr Freiheit. Wir genießen die Freiheit des Geistes. Ist auch wunderbar. Aber in der Erziehung setzt der Herr uns auch Grenzen. Er weist uns zurecht, wie hier geschrieben steht, manchmal sogar durch Menschen der Welt. manchmal durch Menschen, die uns ja geistlich gesehen, was haben uns Weltmenschen zu sagen, muss ich mir von dem was sagen lassen, ist doch ein Ungläubiger. Oder, ach, das ist ein fleischlicher Mensch, muss ich mir von dem was sagen lassen. Tja, ist ein Geheimnis, aber es sind oft die Menschen, die uns Grenzen setzen, die uns widersprechen. Vielleicht ist ihr Widerspruch nicht richtig sogar. Aber doch nutzt der Herr uns, um uns zu erziehen. Ihr habt es ja gestern gehabt, nach der Weisheit Gottes zu suchen. Ja? Nicht nach eigener Weisheit zu widersprechen. Die eigene Weisheit, die würde vielleicht schnell eine scharfe Antwort haben. Aber wie geschrieben steht, der Herr hat nicht gedroht. Der Herr hat nicht wiedergescholten. Manchmal hat er geantwortet, aber nach der Weisheit Gottes. Ja, und das ist doch sehr kostbar, wenn der Herr uns erzieht. Jeden Sohn, den er aufnimmt, den züchtigt er auch. Ich will heute nicht die ganzen Verse lesen, sonst wird es zu lang. Aber es ist eine sehr schöne Abfolge hier im Kapitel 12. Ja, wie denn auch eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit hervorkommt in Vers 11. Ja, da gibt es eine Herrlichkeit, die würde ohne diese Erziehung nicht sichtbar sein. Und dann natürlich auch die Verse, die er über die Gemeinde dort sagt, dass der Herr seine Gemeinde baut. Es ist auch durch sein Wirken, durch die Leiden, durch das Erziehen, kommt die Gemeinde in Herrlichkeit hervor. Kapitel 13, Vers 1, was sagt er dort? Die Bruderliebe bleibe bestehen. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Ja, da kommt plötzlich sehr viel Praktisches. Ihr müsst mal lesen, Hebräer 13, ist auch vieles, worin wir die Erziehung des Herrn erfahren können. Und wo ja in einer gewissen Weise das Leiden und die Herrlichkeit Hand in Hand gehen. Wo praktisches Gemeindeleben Einschränkung bedeutet, aber praktisches Gemeindeleben auch Herrlichkeit bedeutet. Mögen wir viel Gnade vom Herrn erfahren, dass er diese Herrlichkeit in der Gemeinde hervorbringt. Einen letzten Vers will ich noch lesen, in 2. Korintherbrief. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als wir in der Frühjahrskonferenz diese Mitteilung hatten über die Leiden. Da hat ein Bruder einen Vers gelesen, der hat mir sehr gefallen, weil er auch die Haltung von Paulus zeigt. Und Paulus hat ja viel gelitten. Ja? 2. Korinther 11, Vers 25. Manches hat er sich sogar sehr genau gemerkt. Dreimal wurde ich mit Ruten geschlagen. Einmal gesteinigt. Dreimal Schiffbruch. O Herr, eine Nacht, einen Tag in der Tiefe des Meeres verbracht. Oft auf Reisen, Gefahren durch Flüsse. Vielerlei Gefahren, Mühe, Beschwerde, Wachen oftmals. Aber dann kommt ja auch ein schöner Vers. Was sagt er? Vers 28. Abgesehen von den Dingen, die nicht aufgeführt sind. Der tägliche Andrang auf mich, die Sorge um alle Gemeinden. So eine Haltung, ja. Er hat als ein Diener viel gelitten, spektakulär oft auch. Aber hier kommt auch so etwas Kostbares, gell? Er hat auch gelitten für die Gemeinde. Die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer leidet Ärgernis und ich brenne nicht? So in ihm hat der Herr wirklich etwas gearbeitet. Es ist doch schön, wenn wir uns alle auch ermutigen lassen, uns ihm zu geben und auch in schwierigen Situationen, auch in Leiden zu erfahren, wie der Herr so nahe ist, wie wir uns nicht entmutigen lassen, sondern wie der Herr wirkt zum Aufbau seines Hauses, wie er seinen Willen erfüllt, wo es sein muss im Leiden, aber immer auch zum Aufbau seiner Gemeinde. Er will seine Gemeinde bauen. Er wird seine Gemeinde bauen. Lobt den Herrn.
Ich möchte gerade ein Vers vorlesen von 1. Petrus 1, Vers 9, die ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Errettung eurer Seele. Der Herr möchte unsere Seele erretten. Und das ist in Hebräer 5, Vers 8. Obwohl er der Sohn war, hat er an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Der Herr hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Petrus spricht sehr viel über Leiden. Und als wir Matthäus durchgenommen haben und der Herr in 16,21 den Weg gezeigt hat, wie er die Gemeinde baut. Er geht nach Jerusalem, wird von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten viel leiden und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das ist der Weg zum Aufbau der Gemeinde. Der Herr hat diesen Weg genommen. Und natürlich, Petrus wollte das nicht. Der natürliche Mensch, der will die Leiden nicht auf sich nehmen. Und der Herr sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Er hat zu Petrus gesagt, geh hinter mich. Aber er sprach Satan an, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Wir sind doch Menschen, gell? Was sinnen wir? Natürlich die Dinge der Menschen. Wir sinnen die Dinge der Menschen, weil wir Menschen sind. Aber der Herr sprach weiter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich. Wofür ist das Kreuz? Zu sterben. Zu sterben, nicht nur leiden, leiden und sterben. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Seelenleben, der Herr möchte unsere Seele erretten, aber nicht unser Seelenleben. Unser Seelenleben muss ans Kreuz. Der wird es verlieren. Wer aber sein Seelenleben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Seelenleben einbüßt? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld für sein Seelenleben geben? Du kannst es nicht bezahlen, um die Seele zu kaufen. Lügen sind beinahe überall kostenlos. Der Bruder sprach von, dass wir zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber ich muss euch sagen, Lügen, die kriegst du überall nachgeworfen. Du machst dein Handy auf voller Lügen, prasselt dir alles entgegen. Aber die Wahrheit, die kostet einen Preis. Die Wahrheit kostet einen Preis und dieser Preis hat der Herr hier gezeigt. Man kann nicht die Seele erretten, indem wir die Welt gewinnen oder irgendetwas gewinnen. Aber ich muss euch sagen, der Herr ist einen Weg gegangen, der uns erretten kann, unsere Seele erretten kann. In Kapitel 9, in Lukas Evangelium, sagt er in Vers 23, und er sprach zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Denn wer sein Seelenleben erretten will, wird es verlieren. Wer aber sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewonnen, aber sich selbst, seine Seele, verloren oder eingebüßt hat. Wir sind täglich konfrontiert damit, uns zu entscheiden, das Kreuz zu nehmen oder nicht. Gestern habe ich einen schlechten Tag gehabt, aber auch wenn ich gestern einen schlechten Tag gehabt habe, bedeutet das, dass ich heute nicht vorwärts kommen kann? Ich kann heute mit Freimut zum Herrn kommen. Lob den Herrn. Nicht, weil ich heute einen besseren Tag habe. Nein, weil das Blut spricht für mich. Das Blut ist das, was uns vorwärts bringt und uns reinigt von aller Schuld, Übertretung, Ungehorsam, Rebellion, von allem.
tut das Blut uns reinigen. Wir können vorwärts kommen und den Herrn berühren und ihn schauen. Wir haben auch Kapitel 17 dann gelesen. Der Herr nahm drei Jünger hinauf auf einen Berg und dort sahen sie seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Reiches. Er sagte, hier sind einige, die den Tod nicht sehen werden, bis sie sehen das Reich, die Herrlichkeit, der Ausdruck seines Reiches. Und das ist wirklich eine Belohnung, Geschwister, eine Belohnung, die wir empfangen, wenn wir diesen Weg gehen. Lobe den Herrn.
In Schwierigkeiten und Leiden kommen wir dem Herrn näher.
Das ist für uns wichtig. Meine Woche war schwierig. Viele Probleme. Und gestern war ich zerknirscht. Richtig zerknirscht. Und dann, aber nachts, ich konnte dann nicht einschlafen. Und plötzlich musste ich so an Psalm 23 denken. Er sagt dort viele Dinge. Also der Herr ist unser Hirte, er wird mir nichts mangeln. Er lagert mich, er führt mich. Der Herr quickt meine Seele. Amen. Aber dann lese ich Vers 4 vor. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Das ist Leiden. Das ist für die Seele ein Leiden. Niemand wandert gerne dort. Da geht niemand freiwillig hin. Ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und da sagt er auf einmal, du bist bei mir. Das ist so wichtig, die Gegenwart Gottes. Das ist so wichtig für uns. Also Gott macht viele Dinge, er ist auch überall. Aber diese besondere Gegenwart gibt es oft im Leiden. Im Tal der Todesschatten. Also wie Andreas sagte, die Welt sagt ja, wir verändern uns nur in Problemen. Stimmt. Aber für uns, die Gläubigen, gibt es noch etwas anderes. Wir müssen dem Herrn näher kommen. Das ist für uns wichtig. Es geht nicht nur um Veränderung. Es geht darum, dass wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn genießen. Dass sie tiefer wird. Geschwister, wir sind die Braut des Herrn. Habt ihr darüber nachgedacht? In Ewigkeit mit dem Herrn zusammen sein. Da bleibt kein Raum für Oberflächlichkeit. Ich möchte jetzt wieder was anderes. Ich habe da in der Welt was verpasst. Nee, wir werden für immer mit dem Herrn sein. Dazu ist die Gemeinde bestimmt. Und darum lässt uns der Herr manchmal durch viele Probleme gehen. Und der Herr sagt, du, komm mir etwas näher. Und dazu brauchen wir einfach ein Herz des Glaubens. Also es steht dort, wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe Gottes. Ich will nicht da in Problemen hängen bleiben, Anstoß nehmen und irgendwie bitter werden, sondern Herr, bring uns voran. Lass uns wirklich in dich hineinwachsen. Wirklich dich kennenlernen, wie du bist.
Ich will das gerade bestätigen. Ich würde diesen Satz sogar noch umdrehen. Wir, wenn wir leiden, nähern wir uns dem Herrn, aber der Herr nähert sich auch uns. Wir haben hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, einen sehr, sehr speziellen Ausdruck des Geistes, falls es euch aufgefallen ist. Wenn nicht, ich lese es euch nochmal vor. Vers 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, seid ihr gesegnet. Warum? Weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Ist das nicht ein schöner Vers? Ich habe mir das angestrichen. Manchmal laufen wir in Situationen hinein, die wir uns nicht herausgesucht haben und wir erfahren ein gewisses Leiden, hier sogar im Namen Christi geschmäht. Und dann sagt er hier, wenn ihr das erfahrt, dann ruht der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch. Das heißt, der Herr bezeugt sich in so einer Situation auch durch eine ganz spezielle Anwesenheit uns gegenüber. Was hier dahinter steckt, ist ja auch Im Alten Testament, wie wir es immer sehen, und auch im Neuen Testament kommt es öfter vor, ist diese Wolke der Herrlichkeit, die da ist und ruht. Sie ruhte auf dem Haus, aber sie überschattet auch den Herrn auf dem Berg der Verklärung. Sie kommt immer wieder vor. Und hier heißt, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. So können wir immer sehen, wenn wir um des Herrn willen leiden, in ein Leiden geraten, durch das Tal des Todesschattens gehen, aber der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf uns. Das heißt, es ist eine besondere Anwesenheit des Herrn, die wir hier erfahren können.
Wir waren ja vor kurzem wieder in der Stadt gewesen, für das Evangelium, und dann bete ich gerne vorher, Herr, gib uns Menschen, die offen sind. Egal welche Art von Menschen. In jedem Fall, der Herr segnet das, wenn wir ihn bezeugen. Das sagt er sehr klein, Vers 13, der Geist ruht auf mir, der Geist der Herrlichkeit. Und noch einmal in Vers 16, leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Irgendwie ist es sehr befreiend. Ich kann Menschen ansprechen, ohne viel zu überlegen, ist er offen, ist er nicht offen. Kommt mir Widerstand entgegen, werde ich beschämt werden. Hier geht es um den Herrn. Um des Herrn willen das Seelenleben verleugnen. Steht in Matthäus 16. Um des Herrn willen, den wir ja lieben. Und der Herr uns auch segne dabei. In jedem Fall. Es ist immer wunderbar, wenn der Herr seinen Geist erweist. Und der Friede ist immer da. Lobt den Herrn. Noch ein Punkt hat mich hier sehr berührt. Das war der Vers. Deshalb sollen auch die nach Gottes Willen leiden, ihre Seelen im Gutes tun, einem treuen Schöpfer anbefehlen. Dieser Vers wird viel diskutiert unter Gläubigen. Nach Gottes Willen leiden. Und dann kommen viele Erklärungen. Aber der Bruder hat ja durch den ersten Petrusbrief, durch die Kapitel hindurch gezeigt, wie Petrus vom Leiden gesprochen hat. Leiden und Aufbau der Gemeinde gehören zusammen. Petrus ist ein praktischer Bruder. Er schreibt hier für den Aufbau der Gemeinde in einer praktischen Weise. Er offenbart hier das Haus Gottes, das Gericht hier in Vers 17, dann nach Gottes Willen leiden. Und die ganze Vision von Petrus, von Matthäus 16, ist seinem Brief hier verwirklicht in einer praktischen Weise. Vielleicht fragt jemand, wie baue ich denn die Gemeinde? Ja, gehe mit dem Herrn voran durch den Tag hindurch und denke nicht, es ist irgendein Zufall da. Es ist alles für uns in der Gemeinde, für den Aufbau seiner herrlichen Gemeinde. Und es kostet unser ganzes Seelenleben. Der Herr sagt, wer sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Hier heißt es nicht, wer sein böses Seelenleben, seine bösen Gedanken, Habgier, Heuchelei, Stolz, all das Böse verleugnet, der Folge über Nacht. Nein, das ganze Seelenleben. Petrus hat doch sein gutes Seelenleben gezeigt. Herr, bloß kein Leiden. Das widerfährt ihm nur nicht. Das ganze Seelenleben ist am Kreuz mit behandelt worden. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das weiß der Petrus. Und sein ganzes Schreiben, seine ganzen Briefe und seine ganzen Leiden in vielen Aspekten zeigen, das ist der Weg. Nur so kann die Gemeinde gebaut werden. Nur so kann der Feind im täglichen Leben überwunden werden. Wenn er diesen Raum nicht mehr hat, in unserer Seele frei zu agieren. Mit vielen Meinungen, Diskussionen, hin und her, komplizierten Überlegungen, Verwicklungen, all diese Dinge, die so und so nah sind. Aber der Herr baut seine Gemeinde. Aber nicht mit dieser alten Seele, sondern mit dem Geist, den er hineinwirkt in uns. Mit dem Leben, das unsere Seele erneuert, seine Natur einwirkt. Das ist der Aufbau in Auferstehung, in der Neuheit seines Lebens. Es geht um den Aufbau der Gemeinde und einmal verstanden haben, der Weg, den der Herr bereitet hat. Und diesen Weg will ich folgen. Dann wird die Herrlichkeit zunehmen in uns, in der Gemeinde. Und wir werden frei werden von vielen Kompliziertheiten unserer Seele. Und dann verstehen wir den Willen Gottes auch für das Leiden. Es hängt zusammen mit seinem Willen, seine Gemeinde zu bauen. Lob den Herrn. Wir sind dem Herrn sehr dankbar. Er hat uns dieses offenbart, dieses Geheimnis und auch den praktischen Weg, wie seine Gemeinde gebaut wird. Lob den Herrn.
Ich war auch auf dem Jugendwochenende letzte Woche über den Willen des Herrn. Ich möchte euch vorlesen einen Vers aus Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinns, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir hatten es eben auch, dass nicht nur alle Menschen gerettet werden sollen, sondern dass auch unsere Heiligung zum Willen Gottes beiträgt. Weil wir sind auch in sein Bild geschaffen und wir sollen auch dementsprechend nach seinem Wesen handeln. Und dafür ist auch wichtig, dass wir Buße tun und uns von den Dingen dieses Zeitalters abwenden, damit wir zum Herrn vorwärts kommen können, um nach seinem Willen fragen zu können.
Ein paar Verse auch, so wie Paulus das auch beschrieben hat, in Kolosser, Kapitel 1, 24 und 25. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch fehlt, an den Drangsalen Christi für seinen Leib, welcher die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin nach der Haushalterschaft Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Amen.